wunderschönen guten Abend.
Ich hoffe, Sie hören mich auch ganz hinten inzwischen, ja. Mein Name ist Alexander Kluwe. Ich habe die große Ehre, Phil Schönfeld einzuführen, Ihnen vorzustellen. Wenn Sie sich kurz der Sommermonate in diesem Jahr erinnern, dann ist von diesen vor allem eines im Gedächtnis geblieben. Nämlich immer, wenn es gebrannt hat, hörte man Kirchenglocken. Also das ist quasi ein musikalisches Intro. In diesem Sommer ist vor allem eins im Gedächtnis geblieben, nämlich Feuer. Und Feueralarm, wohin man kam. Und wohin man reiste. Ob nun Kanada, also ganz schlimm Kanada, oder Südfrankreich, ob Griechenland oder Teneriffa, ob Kalifornien oder die Türkei, überall brannte die Natur, den Menschen und seine Zivilisation. Und wir bei Sprachsalz wollen uns dem nicht verweigern. Sie wissen ja, es geht jedes Jahr bei uns von neuem ganz feurig zu. Heuer aber ganz besonders. Jane Carson liest für Sie aus ihrem Roman Firestarter. Und Phil Schönfeld erhielt für sein Buch Junkie Love beim Erscheinen vor 20 Jahren den Firecracker Award. Book of the Year Award. Skandalöserweise ist die Geschichte um Sissy und Phil erst heuer auf Deutsch erschienen. Ein großer Werk über Abhängigkeiten und die Fatalität chemisch-pharmazeutischer Erzeugungsmittel. Das klingt arg nüchtern. Man kann es aber auch so schildern, wie das Phil Schönfeld unternommen hat, nämlich prägnant und kühl, manisch und ironisch, unerbittlich und zärtlich, ehrlich und herzzerreißend und auch das ganz liebevoll. Nicht umsonst hat die wunderbare Ruth Wise, an die sich einige der schönsten Sprachsatzerinnerungen überhaupt knüpfen, und heuer haben wir ja auch am Mittwochabend mit einem Film, mit einer Dokumentation über diese großartige Dichterin Sprachsatz eröffnen können und dürfen. Ruth Wise hat Phil Schönfelds Junkie als Book of Tough Love, also als Buch der harten Liebe, gelobt und gepriesen. Das Bizarre Magazine aus London drückte es in einer Besprechung mit am schönsten aus. Phil Schönfelds Junkie sei nämlich eine Dreiecksbeziehung eines Mannes, einer Frau und einer Nadel. Das Wort Beat wollte Jack Kerouac einmal als Abkürzung für Beatification, also für Schönheit, erklären. Ein anderer berühmter Junkie der Weltliteratur, Herbert Hanke, meinte dagegen, Beat bedeutet schlicht fertig zu sein, kaputt und zerschlagen. Aber wie man aus dieser widersprüchlichen Kombination ein großes Sprachwerk schafft, das werden wir nun gleich von Phil Schönfeld hören. Etwas musikalisch gleich untermalt und die deutschen Passagen trägt uns Ernst Rössner vor. Vielen Dank.
Good evening. It's great to be in this beautiful location. Thank you, Alex. Thank you for Ernst. Thank you for Elias for inviting me. I'll just give a brief contextualization of the book. It's set in the late 1980s in London during the later years of Margaret Thatcher's Reign of Terror. Book concerns two people. Phil, could I have a little bit more level on the microphone? A little more volume. Concerns two people, Phil and Sissy, living in a squat in Camden Town, mid to late 1980s. Both are heavily addicted to heroin. Phil is English, but he'd spent 5 years in New York being a rock star, during which time he'd supported The Clash and Billy Idol and Nick Cave and various other people on tour. Sadly, it all fell apart and he went back to London with his tail between his legs in 1984 and met Sissy and ended up in this rancid squat in Camden Town. So the book is about their relationship and their struggle to keep their love alive under the state of codependency, living in this kind of 24-hour drug supermarket, which was the Camden Road squat. Before I do the reading with Ernst, I'm going to play one song, which I wrote years later, but it's kind of reflects pretty much on the state of mind that I was in at the end of this book. So it's called 6 Miles Deep. Left me sitting in the ruins of a broken world. All those poison words I said must be some demon in my head. Oh, honey, won't you come back one more time? Steps walking outside my door. You disconnected, I'm sick inside. Ain't got no future, just a twisted sense of pride. Paris in the spring, and I ain't gonna play that way no more. Life ain't easy, life is tough. I drink that whiskey and shoot that stuff. I'm getting by, but this ain't rock and roll. I just sit here in my room, dead in the water, caught in a spin. There ain't no cure for the state of mind I'm in. But I'm not thinking of suicide. I'm just sitting here doing time. My hands are shaking, I got the fear. The demon whispers in my ear. I need protection, nothing feels right at all. Every day I just sit here by myself. Feel like a killer, feel like a fool. I'm just a shadow of that ghost walking in my shoes. Walking in my shoes, yeah. Ghost walking in my shoes, yeah. Ghost walking in my shoes, 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 shoes. I've been promised something very special from this guy later. We'll see what happens. So, let's start at the beginning of the book. That seems a pretty good place to start. So here we are with Sissy. The beginning of the book is actually the end of the book. It comes full circle. So Sissy is... Sissy had taken to her bed. No one knew what to do with her anymore. Since they cut off her hair and blackened her eyes, she rarely left the confines of her narrow room, and when she did, it was only to visit the bathroom or with hurried furtive steps, the Greek delicatessen directly next door. Here she would buy cigarettes and a few morsels of food her body could still accept. Cake, biscuits, chocolate, then clutching the packages close to her chest and with hunched shoulders, she would walk quickly back to the darkened hallway and reach the bolt hole of her room before anyone had a chance to speak to her. If you knocked on her door, the response would be something along the lines of, "Fuck off, I'm not in," or "Go away, I'm sleeping." And only in the middle of the night would you hear her moving about, pacing the worn floorboards in her black high-heeled slippers or shifting the furniture around into new configurations. Occasionally, the French girl who lived in the basement would visit her and they'd remain cloistered together for an hour or two, talking about who knows what. But I imagine that even then, Sissy would not have left her bed, preferring, as always, to hold court from there. With her dark circles of her eyes and her pale skin, and with her head propped up against the stained, rancid pillows, she could have been the portrait of some 19th century consumptive, fading away in a nameless and hellish garret.
Sissy war zu Bett gegangen. Niemand wusste, was mit ihr noch anzufangen war. Nachdem sie ihr die Haare abgeschnitten und zwei Veilchen verpasst hatten, hatte sie ihr winziges Zimmer nur selten verlassen und wenn, dann nur, um ins Bad abzutauchen oder eilig und verstohlen den gleich nebenan gelegenen griechischen Feinkostladen aufzusuchen. Hier kaufte sie Zigaretten und deckte sich mit den kleinen, süßen Fressalien ein, die ihr Körper noch zu akzeptieren imstande war. Kuchen, Kekse, Schokolade, dann die Schachteln eng an den Leib gepresst und mit hochgezogenen Schultern war sie schon wieder flink auf dem Rückweg durch den abgedunkelten Korridor hinein ins Schlupfloch ihres Zimmers, bevor jemand Gelegenheit hatte, sie anzusprechen. Klopftest du an ihre Tür, hörtest du vielleicht, "Verpiss dich, ich bin nicht zu Hause" oder "Zieh Leine, ich bin am Schlafen". Und nur mitten in der Nacht konntest du hören, wie sie in ihrer Wohnung rumorte, die zerschlissenen Dielenbretter abschritt und in ihren schwarzen, hochhackigen Slippern die Möbel verrückte, um ihnen neue Struktur zu verpassen. Zuweilen bekam sie Besuch von dem französischen Mädchen, das in der Kellerwohnung lebte, und sie verblieben ein oder zwei Stunden in klösterlicher Abgeschiedenheit und tauschten sich über Sachen aus, von denen niemand etwas wusste. Doch ich stelle mir vor, Sissy hat ihr Bett auch dazu nicht verlassen und es wie immer vorgezogen, von dort aus Hof zu halten. Mit den dunklen Ringen um ihre Augen, ihrer bleichen Haut und ihrem Kopf gestützt auf befleckte, ranzige Kopfkissen, wäre sie als das Abbild einer Schwindsüchtigen aus dem 19. Jahrhundert durchgegangen, die in einer namenlosen, höllischen Mansarde dahinsiecht.
Okay, that was how Sissy ended up at the end of the book. So now we go back to the beginning. And when Sissy and Phil have just met and all this sweetness, light and romance, aha. I realized years later that Sissy was always running scared, that there was some kind of unfathomable darkness in her which could never really be plumbed. This state of fear was a constant, and although the outward manifestations of it might change, it really came from somewhere inside her. She was always convinced profoundly that someone somewhere had it in for her, that the worst would always happen. And of course, expecting it to made sure that it did. She seemed to draw trouble like a magnet. All the time you could see the wrong move she was making, the slightly skewed version of events she held to, the all too likely disastrous outcome of this or that course of action. But it was futile to point this out to her. She would have none of it. She was always right, and all that would happen was that you would become the new threat, the new demon to be wrestled with.
Erst Jahre später realisierte ich, dass Sissy dauernd von diesen Angstzuständen geplagt wurde. Dass es diese Art von unergründlicher Dunkelheit in ihrem Wesen gab, die sich niemals wirklich aus der Welt schaffen ließ. Diese Furcht war ein ständiger Begleiter und obwohl die äußerlichen Erscheinungsformen sich ändern mochten, kam all das aus ihrem Inneren. Sie war immer zutiefst davon überzeugt, irgendjemand ist da draußen, der ihr ans Leder will und das Schlimmste kann zu jeder Zeit passieren. Und natürlich war diese Erwartungshaltung der Grund, dass es dann auch geschah. Wie ein Magnet schien sie Ärger anzuziehen. Konntest immer sehen, wie sie die falsche Entscheidung traf, die leicht verdrehte Art der Ereignisse, an der sie festhielt, das allzu wahrscheinliche Resultat dieser oder jener Aktion. Doch es war aussichtslos, ihr das erklären zu wollen. Sie ließ nichts an sich heran, sie war immer im Recht und bei allem, was geschehen würde, wurdest du mit einem Mal zur neuen Bedrohung, dem neuen Dämonen, den es niederzuringen galt. All das stand in merkwürdigem Kontrast zu ihrer Tagespersönlichkeit. Lebhaft, dynamisch und kontaktfreudig, voller Ideen und abgedrehter Pläne. Sie konnte auch offenherzig sein und großzügig. Regelmäßig verschenkte sie hochgeschätzte Besitztümer, als würden sie ihr überhaupt nichts mehr bedeuten. Doch nachts wachte sie oft auf, gepackt von dieser umgreifenden Furcht, nass, geschwitzt und zitternd in den Ausläufern eines dunklen Traums, häufig mit einem herzzerreißenden Entsetzensschrei. Ihr Mund stand offen, die Augen weit aufgerissen und verständnislos. Eine erschreckende Note von Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit lag darin. Es war, als wüsste sie, sie sei dem Untergang geweiht. Es sei sie irgendwie zurückgewichen vom Rand der greifbaren Welt und würde abstürzen durchs Nichts ins weit entfernte Dunkel, mit Sicherheit in Richtung eines stinkenden, verseuchten Schachts, aus dem sie niemals mehr entkommen könnte. Ein Dunkel, das jede Art von vorstellbarem Grauen in sich trug. Es dauerte immer ein paar Minuten, um sie bei einer dieser Attacken zu beruhigen, bis sie wieder die Stabilität ihrer Umgebung erkennen konnte. Und niemals war es ihr möglich, sich zu erinnern. Und niemals würde sie etwas davon preisgeben an die erdrückenden und miasmatischen Elemente ihrer Träume. Welche Geister da wohl in ihrem Inneren lungerten. Vielleicht war es der Knast, der sie umdunkelt hatte. Vielleicht war das Dunkel auch immer schon da. Heroin schien für eine Weile die Geister auf Distanz zu halten. Mit seinem speziellen Vermögen, den User sich als unantastbar und immun fühlen zu lassen. Doch schon bald waren sie wieder zurück und sammelten sich in noch größerer Menge vor ihrer Tür. Die Droge, zunächst die vielversprechende Erlösung, war zum Verräter geworden und steigerte das Elend auf konsequente und geradezu exponentielle Art.
Okay, at this point in the book, Phil has been clean of heroin for about a year. He's trying to stay clean, but watching Sissy get sucked into this vortex of addiction, he decides to save her. A great decision. By buying an ounce of heroin and doling it out to her and weaning her off. This is not a very good idea for an ex-addict to buy an amount of heroin and try and get his girlfriend reduced and cleaned up. It doesn't work. So all that happened, of course, was that Phil got back into heroin. With Sissy using on a daily basis all her attempts to keep her habit a secret had long since been abandoned. She would shoot up in front of me 2, 3, often 4 times a day, and she was looking pale and thin, forgetting to eat, running around the streets, hustling for drugs and money at all hours of the day and night. We'd moved our belongings into the squat, and I was still working at the t-shirt factory, but Sissy had given up her pub job, and we were constantly short of money. I had a sizable sum stashed away for emergencies that I was trying not to break into, but the pressures of supporting both of us and of paying for Sissy's growing habit were proving too much, and it was beginning to dwindle. I was worried about her too. She'd disappear for hours, days at a time, and would return looking worn out and depressed, either having failed to cop or feeling cheated over the miserable amount of smack she got for her money. I had no idea where she might be during these times. There were dozens of small-time dealers dotted around the council estates and high-rise tower blocks of North London, and I feared for her safety, that she might get attacked or busted, or worst of all, that she might OD anonymously in some cold and drafty toilet somewhere.
Da Sissy nun täglich drauf war, hatten sich alle Versuche, ihre Sucht geheim zu halten, in Luft aufgelöst. Sie setzte sich vor meinen Augen 2, 3 oder 4 Mal einen Schuss, sah fahl aus und dünn, vergaß zu essen, rannte, egal ob Tag oder Nacht, zu jeder Stunde durch die Straßen, um Zeug aufzutreiben. Wir hatten unsere Besitztümer ins Haus verfrachtet und Ich arbeitete immer noch in der T-Shirt-Fabrik, doch Sissy hatte ihren Kneipenjob aufgegeben und wir waren ständig knapp bei Kasse. Ich hatte mir eine beträchtliche Summe für Notfälle auf die Seite gelegt, an die ich nicht unbedingt rangehen wollte, doch der Druck, uns beide zu unterstützen und für Sissys zunehmende Sucht zu zahlen, erwies sich als zu stark und das Geld begann mehr und mehr dahin zu schwinden. Außerdem war ich besorgt um sie. Manchmal verschwand sie für Stunden, ja sogar Tage am Stück und kehrte dann ausgelaugt und deprimiert zurück. Entweder hatte sie nichts auftreiben können oder fühlte sich übers Ohr gehauen, ob der miesen Menge, die sie für ihr Geld bekommen hatte. Ich hatte keine Ahnung, wo sie sich zu dieser Zeit dann aufhielt. Es gab da Dutzende von Kleindealern in den Sozialwohnungen, Hochhausblocks von North London. Und ich war besorgt um ihre Sicherheit. Jemand könnte sie überfallen oder dass sie von den Bullen hops genommen würde. Oder, das Schlimmste von allem, dass sie anonym an einer Überdosis in einer kalten und zugigen Toilette verrecken würde. Ich kam zurück auf meine ursprüngliche Idee, eine bestimmte Menge Heroin zu kaufen, einen Teil davon einzusetzen, um Sissy zu entwöhnen, bevor ich den Rest dann vertickte. Zumindest wäre sie dann daheim und nicht unterwegs in diesen kalten, gefährlichen Straßen. Ich ließ mich für 2 Wochen auf der Arbeit beurlauben und fragte schon mal rum, wo ich eine halbe Unze unverschnittenen Heroins auftreiben könnte. Trotz all meiner Verbindungen in der Drogenwelt war es alles andere als einfach und ich musste mich schließlich mit einer Viertelunze zufrieden geben. Damit sollte es mir zumindest möglich sein, Sissys Sucht zu stabilisieren und mir durch den weiteren Verkauf meine Kohle zurückzuholen. Das nächste Mal könnte ich dann immer noch mehr einkaufen. Es war schon merkwürdig, nach so langer Zeit wieder in die Welt des Heroins einzutreten. Einerseits fühlte es sich an, als sei ich nie weg gewesen, und andererseits fühlte ich mich weit weg von all dem, so als würde ich mich und meine Aktionen vom falschen Ende eines Teleskops aus betrachten. Als ich sah, wie der Dealer das Smack auswog, fühlte ich ein unleugbar prickelndes Gefühl mir durch den Leib jagen, und ich war völlig verstört, plötzlich diese immer größer werdende Erregung tief in meinem Magen zu verspüren, so als stünde ich kurz davor, mir selbst einen Hit reinzupumpen. Damit hatte ich nun nicht gerechnet und ich versuchte es zu ignorieren. Doch als ich durch die regennassen Straßen von Camden zurücklief, konnte ich sie einfach nicht vertreiben, diese bohrende Stimme, die mir einimpfen wollte, mir wenigstens einen klitzekleinen Hit zu gönnen, nur ein ganz kleines bisschen um der alten Zeiten willen.
So, predictably, Phil gets back into heroin. Later on in the book, he's sat upstairs in the squat and his dealer, Dodgy Dave, who's been out on the streets looking for heroin, got paranoid that the police were following him, stuck the package up his backside. So it's got stuck somewhere in his arse. So this is our attempt to get the heroin out of Dodgy Dave's arse. It's kind of a disgusting passage, so if you're easily offended, cover your ears. Push harder, for fuck's sake, can't you? I was sick and perched on the edge of my chair. And as my guts went into spasm, I fought to keep down the rising tide of vomit that threatened to engulf me at any moment. 10 days without a decent hit, and now this. Shut up, for Christ's sake, you sound like a fucking midwife. You're putting me off. It's just going deeper inside. Dodgy Dave was crouched in the middle of the floor, his pants around his ankles, and an old copy of The Sun spread out beneath him. After one of the longest droughts in living memory that had seen all the local dealers out desperately tramping the streets, Dave had finally managed to score a few grams. The only problem was that he'd suffered an attack of the jitters and had hidden it so far up his own arse that he was now having severe problems finding it again. Look, it must be in there somewhere. It can't have disappeared completely. Can't you find it with your fingers? That's all right for you to say, you callous cunt. I had the shits for a week. My arse is like a baboon's. I could get my old fucking fist up there and still not find it.
Drück fester, verdammt nochmal! Kannst du das nicht? Ich war krank und lungerte am Stuhlrand als ich meine Eingeweide verkrampften, versuchte ich den aufkeimenden Schwall Kotze, der mich jeden Moment überschwemmen konnte, zurückzuhalten. 10 Tage ohne einen anständigen Hit und dann das. Mensch, halt die Klappe! Hörst dich ja an wie eine behämmerte Hebamme. Du hältst mich zurück. Das geht mir alles nur noch tiefer rein. Dodgy Dave lag zusammengekrümmt auf dem Fußboden, seine Hose um die Knöchel gerutscht. Eine vergilbte Ausgabe der Sun lag unter ihm ausgebreitet. Nach einer der längsten Dürrezeiten, an die sich jemand erinnern konnte, die alle lokalen Dealer voller Verzweiflung durch Straßen und Gassen hat treiben lassen, war es Dave schließlich gelungen, ein paar Gramm in die Finger zu kriegen. Das einzige Problem war, er hatte plötzlich eine scheiß Angst bekommen, hatte sich das Zeug so weit hinten raufgeschoben, dass er nun auf ernsthafte Probleme stieß, es wiederzufinden. Ja, schau, es muss irgendwo da drin sein. Kann doch nicht komplett verschwunden sein. Kommst du nicht mit den Fingern daran? Ja, du hast groß reden, du hartherzige Sau. Hab schon seit einer Woche die Scheißerei und mein Arsch ist wie der von einem Pavian. Ich könnte mit der Faust da reingehen und würde es immer noch nicht finden. Normalerweise hätte ich ausreichend Methadon, um mich durch Zeiten wie diese zu tragen, doch Sissy und ich hatten eine unserer zunehmend häufigeren Ausfälle gehabt. Sie war mit 300 Milliliter Methadon und etwa der Hälfte unseres Bargelds verschwunden. Egal, dass es sich bei Licht betrachtet um ihr eigenes Geld handelte, doch ihr Verrat wollte mir einfach nicht in den Sinn und ich war entschlossen, sie platt zu machen, sollte sie sich alsbald mal wieder zeigen. Vielleicht solltest du mal ein paar Minuten ausspannen. Rauch erst mal eine und dann versuchst du es wieder. Deine Muskeln haben sich ganz klar verspannt und auf rückwärts geschaltet. Also wenn du jetzt eine Weile relaxed, läuft wieder alles wie geschmiert und das Bag kommt von selbst wieder raus. Dave hatte den Ruf, ein besonders schwerer Fall zu sein. Ich wollte ihn nicht auf die Palme bringen. Wie zum Teufel kann ich relaxen, wenn du wie eine Fotze da sitzt und dich völlig nackt mit 3 Gramm Smack in meinem Arsch? Ich bin schlimmer dran als du. Wenigstens hattest du ein bisschen was, um dich eine Weile auf Spur zu halten. Das Spinnennetz-Tattoo, das Daves Hals umspannte, pulsierte voller Empörung. Vielleicht lag es aber auch an der Anstrengung, das verfickte kleine Päckchen, das sich im hinteren Bereich seines Darms verkeilt hatte, zutage zu fördern. Er initiierte gewöhnlich in die Mitte dieses Tattoos, direkt in die Halsader, wenn er in seinen Armen, Händen oder Füßen keine Vene treffen konnte und war der Ansicht, er bekäme von dort einen besseren, schnelleren Rush als von sonst irgendwo. Warum hast du es dir überhaupt den Arsch raufgeschoben? Warum nicht in die Socken oder vorne in die Hose, wie jeder normale Mensch das macht? Ich meine, wenn die Bullen dich krallen, würden sie doch wohl dort als erstes nachschauen. Ich kam an den Krisenpunkt, an dem Angst und Ungeduld sich mischen und einen Augenblick lang überlegte ich, ob ich Dave nicht ein bisschen überfordert hatte. Mit 0 Endorphinen im System, die mir den Schmerz in Schach halten könnten und auch keinerlei Smack in Reichweite, bedeutete jede Art von Bewegung eine Riesenanstrengung. Meine Knochen rieben in den Gelenken, mein Zwerchfell drückte mir auf die Lungen und jeder Nerv in meinem Körper war gereizt und gefoltert bis zu dem Punkt, da hätte ich laut aufschreien können. Da war mir klar, ich musste hier vorsichtig agieren, obwohl es meine Kohle war, mit der Dave zu dem Deal abgezogen war, befand er sich nicht in dem Zustand, wo man ihn unter Druck setzen oder antreiben konnte. Wie er schon gesagt hatte, war er wohl schlimmer dran als ich und obwohl wir beide den ganzen Tag auf der Jagd gewesen waren, der Schweiß lief uns am Körper herunter, unsere Haut drehte sich um im Schüttelfrost des Entzugs, war er es doch gewesen, der erfolgreich endlich was auftreiben konnte. Mit äußerst angepisstem Blick rappelte er sich auf und für einen Moment dachte ich, er würde mich nun einfach so stehen lassen mit dem Smack immer noch in seinem Arsch. Doch plötzlich veränderte sich sein Gesichtsausdruck. Warte mal. Moment. Ich glaube, da hat sich was bewegt. Ich glaube, jetzt kommt es gleich raus. Im Stehen hat sich's vielleicht gelockert oder meine Därme kommen wieder in Fahrt. So, komisch. Hätte nicht gedacht, dass da noch was drin ist zum Rausscheißen. Dave hoppelte wieder rüber zu seiner Ausgabe von The Sun und hockte sich ein weiteres Mal hin, schnaufend und grunzend, sein Gesicht vor Anstrengung fast violett, ließ er plötzlich einen allmächtigen Furz vom Stapel und setzte damit einen mordsmäßig stinkenden, brei wässrigen Durchfalls frei, der sich ungehemmt über die Seiten der Zeitung verteilte. Der Gestank war wirklich abartig, doch diese zeitgerechte, vom Himmel gesandte Stuhlgang hat es eindeutig gebracht. Mit einem ranzigen, alten Handtuch, das irgendwo rumlag, wischte sich David seine Kehrseite, Mit schmerzverzerrtem Gesicht brachte er nun prüfend und quetschend seine Finger ins Spiel, bis er das schlüpfrige, gottverdammte Pack, das ihm so viel Pein verursacht hatte, endlich zu fassen bekam. Verdammte Scheiße nochmal! Wir haben's geschafft! Party time!
That actually happened. And we used it. It was wrapped in plastic, so the shit didn't permeate. Hopefully.
How are we doing?
I think so.
We're good? Okay.
So we're moving on, skipping towards the end of the book, where Phil and Sissy are kind of breaking up, and Phil is trying to get away from drugs, and is trying to convince his doctor to give him a large amount of methadone so he can sell the methadone to buy more smack. Because you don't get the same high off methadone that you do off heroin. So people con their doctors into giving them methadone. They can use it to maintain themselves, or they can use it to sell and buy more heroin. So that's what my intention was. Dr. Mitchell was actually a nice guy who believed sincerely in the efficacy of the methadone reduction cure. He wasn't only in it for the money, like a lot of these private quacks, and he was basically a liberal with a social conscience who thought he was doing some good. But I'd heard from other junkies that he was a soft touch and easy to con, so I went there fully intending to hit him up for as much methadone as I could possibly get. During the interview, I exaggerated the extent of my habits so that I would start off on a high dose, and I said all the right things about manic depression, a troubled childhood, emotional problems, and difficult relationships that social workers and shrinks love to hear, confirming as it does everything they've read in books and studied at medical schools or university. I also convinced him of my heartfelt and sincere desire to come off drugs, that I'd had enough of all that, that I'd finally met a nice girl who wanted me to get off the gear and move in with her. It was a once-in-a-lifetime opportunity that such a girl had come along at a moment in time when I was ready to stop using, and if I didn't seize this chance now, I could envisage myself sliding ever deeper into a life of substance abuse and crime, probably leading to severe health problems and an early ignominious death. Oh, the cynicism.
Dr. Mitchell war im Grunde ein ganz netter Typ, der fest an die Wirksamkeit der Methadon-Reduktionskur glaubte. Er machte das nicht nur wegen des Geldes, wie eine Menge dieser privaten Quacksalber. Im Grunde war er ein Liberaler mit einem sozialen Gewissen, der glaubte, er würde etwas Gutes tun. Doch von anderen Junkies hatte ich gehört, er hätte so diese sanfte Ader und ließe sich leicht überrumpeln, also suchte ich ihn auf, in der vollen Absicht, ihm so viel Methadon wie nur eben möglich aus der Tasche zu ziehen. Bei der Vorbesprechung übertrieb ich das Ausmaß meiner Sucht, damit ich mit einer hohen Dosis einsteigen konnte. Ich sagte all die richtigen Sachen über manische Depression, schlimme Kindheit, emotionale Probleme und schwierige Beziehungen, die Sozialarbeiter und Seelenklempner so gerne hören und damit all das bestätigt finden, was sie in Büchern gelesen und an der medizinischen Hochschule oder der Uni studiert hatten. Ich überzeugte ihn auch von meinem sehnlichen Wunsch, die Drogen hinter mir zu lassen, von all dem hätte ich nun wirklich genug. Und endlich hätte ich ein nettes Mädchen getroffen, das wollte, dass ich runterkam und bei ihm einziehen würde. Das sei schon eine Chance, die man nur einmal im Leben bekommt. Solch ein Mädchen treffe ich nun ausgerechnet in dem Augenblick, wo ich bereit bin auszusteigen. Wenn ich diese Chance nun nicht nutzte, sehe ich mich noch weiter in ein Leben aus Drogenmissbrauch und Verbrechen abgleiten, was höchstwahrscheinlich ernsthafte gesundheitliche Komplikationen und einen frühen, schmachvollen Tod zur Folge hätte. So will ich nun wirklich nicht enden, sagte ich ihm mit Tränen in den Augen und glaubte meine eigene Story beinahe schon selbst. Sie ist ein wundervolles Mädchen. Ich glaube wirklich, sie kann mich zu der emotionalen Stabilität verhelfen, die ich brauche, mit dem Zeug ein für alle Mal aufzuhören. Wenn ich es jetzt nicht anpacke, werde ich es niemals schaffen. Ich will wirklich aufhören. Doch mir ist klar, ich brauche Hilfe und Therapie. Ich würde gern diese Methadon-Reduktionskur machen, damit ich bei ihr einziehen und mich von der Drogenszene vollständig lösen kann. Ich will sie nicht enttäuschen. Aber noch viel wichtiger, ich will es mir selbst nicht vermasseln. Dr. Mitchell studierte sorgfältig mein Gesicht, seinen sanften braunen Augen und für einen Moment fühlte ich einen Hauch von Schuld. Alles drehte sich hier klar und deutlich ums Überleben, einen Weg zurück ins Dielen, den ich unbedingt nutzen musste, etwas, das ich unter gar keinen Umständen gegen die Wand fahren wollte. Schließlich schien der Doc überzeugt, dass ich es ernst meinte. In 10 Tagen sollte ich für einen zweiten Termin wieder erscheinen und meine vollständige Bereitschaft, ins Methadon-Programm einzusteigen, ja, da könnt ihr aber mal Gift draufnehmen, unter Beweis zu stellen. Er würde dann entscheiden, mit welcher Methadon-Dosis ich einsteigen sollte. Zuerst müsste aber die Analyse meiner Urinprobe aus dem Labor zurück sein. Ich wusste, dass sowas kommen würde und hatte deshalb all meine Reserven zusammengekratzt und mir morgens einen besonders großen Hit verpasst. Wir waren beide mit dem Ergebnis der Besprechung zufrieden. Und als ich zur Kilbourne High Road zurückstiefelte, fühlte ich mich auf seltsame Weise gereinigt und nicht weniger heilig, so als hätte ich mich durch die Beichte meiner Sünden befreit, obwohl die Nummer von vorn bis hinten erstunken und erlogen war.
Okay, this is the last section. Very close to the end of the book. Let's call it Overdose Time. Jenny was crying and I was feeling pretty close to total panic myself. Sid, though, who knew something about first aid, pulled Roy's legs out from beneath him so that he was now lying on his back full length on the floor, then put an ear to his chest, listening for any heartbeat. He's still alive, but only just. Quick, get a sock shot together and stick it into his mainline. It might just do the trick. I'll give him mouth to mouth to get his breathing going again. I couldn't believe that Sid was being so calm and collected about the whole affair. I was totally losing it at this point, while Jenny was in hysterics, begging Roy not to die. But I did as I was told and prepared the shot, sticking it into the big vein in his left arm, while Sid continued to give him mouth-to-mouth resuscitation and CPR. Suddenly, Roy's eyelids flickered and he coughed, or rather spluttered, and Jenny cried out in joy as he twitched a little and moved his head from side to side. But sadly, the celebration was premature, a bit like watching Frankenstein's first unsuccessful experiment. And a moment later, Roy's breathing faltered once again, leaving him lying corpse-like on the floor. Oh, Jesus, he's not going to make it, is he? I've said, more to myself than to anyone else. Sid was still trying artificial respiration, and every once in a while he got me to help him lift Roy into a sitting position so that he could hit him hard on the back, clearing the phlegm and vomit from his mouth to prevent it from going into his lungs and choking him.
Jenny war in Tränen ausgebrochen, und ich selbst fühlte mich bereits am Rand vollkommener Panik. Sid aber, der sich ein bisschen mit Erster Hilfe auskannte, zog Roy die Beine unterm Arsch weg, sodass er nun lang ausgestreckt auf dem Fußboden lag, legte ihm dann ein Ohr auf die Brust und lauschte auf seinen Herzschlag. Er ist noch einmal hin, aber nur so gerade. Schnell jetzt, mach mal einen Seitschuss klar und gib ihm das in die Hauptschlagader, das könnte hinhauen. Ich gebe ihm Mund zu Mund und dann kommt seine Atmung wieder in Gang. Ich konnte nicht glauben, dass Sid bei der ganzen Geschichte so ruhig und besonnen blieb. Ich war kurz davor durchzudrehen und Jenny bekam einen hysterischen Anfall, flehte Roy an, hier nicht zu sterben. Doch ich tat, wie mir geheißen, bereitete den Schuss vor, initiierte das Ganze in die Schlagader in seinen linken Arm, während Sid ihm weiterhin Mund-zu-Mund-Beatmung und Herz-Lungen-Massage verpasste. Plötzlich begannen Roys Augenlider zu flimmern, er musste husten, oder besser gesagt spucken, und Jenny ließ einen Freudenschrei los, während er ein wenig zuckte und den Kopf auf eine Seite legte. Doch leider kam die Freude zu früh. Es war ein bisschen so, als sei man Zeuge von Frankensteins erstem erfolglosen Experiment. Im nächsten Augenblick kam Roys Atmung erneut ins Stocken und er lag wie tot am Boden. Oh Gott! Er schafft es nicht, oder? Entfuhr es mir. Ich sprach mehr zu mir selbst als zu sonst ihm. Sid war immer noch drauf und dran mit der künstlichen Beatmung und in regelmäßigen Abständen half ich ihm, Roy in eine sitzende Position zu hieven, sodass er ihm hart auf den Rücken klopfen konnte, damit sich Schleim und Kotze lösten, ihm nicht in die Lunge gerieten und am Ende ihn noch erstickten. Inzwischen war Roy mindestens 15 Minuten lang bewusstlos gewesen, abgesehen von der kurzen Zeit, als es so aussah, als würde er zu sich kommen, und ich hatte ihn schon mehr oder weniger aufgegeben. Ich begann, all meine Drogen und Utensilien zusammenzuklauben, bereits über die rückwärtige Mauer zu werfen, bevor der Rettungswagen und die Bullen ankämen. Jenny hockte in einer Ecke des Zimmers und heulte lautlos vor sich hin. Doch Sid, der alte Hase, war nicht bereit, hier eine Niederlage zu akzeptieren. Er hielt sich weiterhin flach über Roys Körper gebückt und blies ihm Luft in die Lungen. Zwischen jedem einzelnen Atemzug, der auf Roys Brust drückte, um Luft auszupressen und den Kreislauf in Gang zu halten, murmelte er: Komm schon, Arschloch, atme! Mach schon, du blöder Fucker! Atme! Endlich! Doch ich hatte inzwischen alle Hoffnung aufgegeben und stand voll unter Schock, war nicht mal mehr panisch. Als ich im Zimmer auf und ab ging, um dies und das vom Tisch und Fußboden aufzuklauen, die ganze Situation war unwirklich. Jenny flennend in ihrer Ecke, ich herumlaufend und das Zimmer aufräumend und Sid mit schwerster Arbeit sich selbst zuflüsternd in der anderen Ecke nahe der Tür über ein Stück Totenfleisches gekauert. Es war, als hätte sich die Zeit verlangsamt und wir alle würden uns in einem Traum oder unter Wasser bewegen und ganz lethargisch schwebte ich rüber zu Sid, um ihm zu helfen, Roy in einem letzten halbherzigen Versuch wieder in eine sitzende Position zu bringen.
Thank you, Ernst. Great reading, thank you.
Vielen herzlichen Dank, Ernst. Vielen Dank Ihnen. Nutzen Sie die nahezu einmalige Gelegenheit, sich Phil Schönfelds Buch signieren zu lassen.